Ja, einen schönen guten Morgen euch alle, auch zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde gerne zu Beginn einfach noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Wir strecken uns aus nach dir und deiner Gegenwart, Herr. Und ich bete jetzt, dass du ja, uns dich hören lässt, Jesus, dass du die Worte in meinen Mund legst, die du sprechen möchtest, aber auch ein Hörer gibst für das, für jeden Einzelnen, das, was du wirklich sagen möchtest, Herr, dass wir nicht das hören, was wir gern hören, sondern das hören, was uns weiterhilft. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was so für unsere Zeit steht, wobei das jetzt nicht mit Corona-Abständen und so ein Bild ist. Man muss ja immer gucken, dass man ein lizenzfreies Bild findet. Für die anderen hätten wir zahlen müssen und da bin ich zu arg schwer Schwabe dafür. Deshalb seht ihr jetzt dieses Bild, aber so ein Bild von Warteschlange ist für mich schon ein Bild, wo jetzt auch zunimmt in dieser Zeit. Neulich bin ich beim Bäcker gestanden, vor der Türe, weil ja nur 3 Personen rein dürfen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ein Erlebnis will ich euch da sagen. Und zwar war das bei uns im Supermarkt. Bin ich auch in der Schlange gestanden und ich achte dann auch immer auf die Abstände. Und eine Frau vor mir, die ist ganz dicht an die andere Frau immer ran und hat so mit den Füßen gewackelt. Und hinter mir, ich habe dann mehr Abstand gelassen, weil ich dachte, die gehören eigentlich nicht zusammen. Eigentlich müsste die wieder auf ihren Platz zurück. Und dann hat der hinter mir gesagt, können Sie nicht vorgehen oder so? Weil der, dann habe ich gemeint, ja, aber ich denke, die da vorne. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich spreche die Frau an, weil ich das eigentlich auch komisch finde, dass man sich da dann nicht an den Abstand hält. Und habe dann gefragt, gehören Sie zusammen? Und dann sie, ah, nee, nee. Und so, dann habe ich gemeint, dann können Sie dort den Abstand halten oder so. Und dann sie, ja, ja, gut, ja, sorry, vergessen war und ja, keine Ahnung. Aber ich habe dann auch gedacht, also die war so ungeduldig, es bringt ihr ja de facto gar nichts. Man kann ja über diese Regeln und alles denken, was man will, aber ob wir auf Abstand in der Schlange stehen oder ganz dicht nebeneinander, die Schlange ist genauso lang, also von der Zeit her, nicht von der Länge, von der optischen Länge. Aber trotzdem treibt sie was an nach vorne und der hinter mir auch. Eigentlich ist es auch egal, ob ich 3 Meter Abstand halte. Sobald ich an der Kasse bin, rechtzeitig und mein Zeug aufs Band lege, ist das kein Zeitfaktor. Ein Bild, wo mir zeigt, was doch Ungeduld einfach auslösen kann in einer Situation, die man sowieso nicht ändern kann. Ein anderes Bild, was ich euch mitgebracht habe, das ist ein Brauch gegen Ungeduld, so habe ich es mal genannt. Und ihr seht es hier vor uns, hier auf dem Tisch. Dann nochmal ein herzliches Dankeschön auch an die Susanne, die uns hier diesen tollen Adventskranz gemacht hat. Wir haben Adventszeit und ihr kennt vielleicht, ich habe es jetzt auch nochmal an die Wand geworfen, je nachdem, wie gut man sieht, auf einer Kamera aus. Genau, Adventszeit ist auch eine Zeit, wo man ja wartet eigentlich auf das Kommen Jesu, man wartet auf Weihnachten. Und das ist besonders für die Kinder oft so eine Zeit, wo mit Ungeduld gefragt oder geprägt ist. Für Erwachsene, da denkt man immer, oh, schon wieder Weihnachten und es verfliegt irgendwie. Aber für Kinder ist es nicht so, weil ich denke, es gibt Geschenke und da freut man sich drauf und so weiter. Und ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem, wie das zustande kam mit dem Adventskranz von dem Johann Hinrich Wichern, der ein Waisenhaus hatte. Und da eben, um diese Ungeduld der Kinder zu brechen, hat er eben sich so einen Kranz überlegt, ursprünglich mit 4 großen Kerzen und 20 kleinen, wo dann wirklich für jeden Tag eine neue Kerze angemacht wurde. Und das soll so ein bisschen die Ungeduld nicht verhindern, aber ein bisschen so die Zeit verkürzen vor Weihnachten. Genau. Advent heißt kommen. Maaßen hat es schon angesprochen. Wir warten auf den kommenden König, auf Jesus. Auch wir Christen, die Jesus erlebt haben, warten immer noch auf den Kommen. Nämlich, dass er wiederkommt. Also wir leben eigentlich in dieser Zeit, jetzt seit Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, leben wir eigentlich in einer großen Adventszeit, wenn man es so nimmt. Wo wir auf das Kommen Jesu warten. Und deshalb ist diese Zeit, ähnlich wie wir es jetzt in der Corona-Zeit vielleicht im Negativen erleben, da erwarten wir, dass endlich diese Krankheit geht, dass sich die Situation endlich ändert. Das ist so was, wo wir da erwartet und wo vielleicht auch Ungeduld eine Rolle spielt. Oder wir wartet auf den Impfstoff, auf die Lösung des Problems. Ich weiß von vielen, auch in der Gemeinde habe ich Gespräche geschaut, die echt in Situationen sind, wo auch bescheiden sind. Und die auch wartet, dass sich die Situation löst. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Warten, wie das Warten von einem Kind auf Weihnachten, wo so vielleicht eher so ein Warten ist auf das Sahnehäubchen, auf das Geschenk, das kommt. Ein Warten, wo mit Leiden verbunden ist, wo du wartest, dass sich eine Situation ändert, ist eine ganz andere Kategorie von Warten. Aber beides hat mit Ungeduld zu tun. Und wir warten eben auch drauf, dass Jesus wiederkommt. Manchmal ist uns das gar nicht so vielleicht bewusst. Wir denken, als Christen haben wir doch alles. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind vollkommen, überall ist Heilung, was weiß ich was. Das ist nicht biblisch. Ein Christ, der lebt damit eigentlich, dass noch was aussteht, nämlich dass der Herr kommt. Und wenn man 1. Korinther 13 liest, dann spricht Paulus da vom Vollkommenen, das kommen wird. Und wenn das Vollkommene kommt, dann wird alles Bruchstückhafte, was wir vielleicht jetzt auch schon hier und da erleben oder wo der Himmel ein bisschen durchscheint, das wird dann sich abgelöst sein von dem Vollkommenen. Das heißt, mit anderen Worten, wir leben in dem noch nicht. Es ist noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht alles heil. Es ist noch Krankheit da. Es ist noch Leid in der Welt. Und wir wissen aber von der Bibel her, dass das alles mal weggewischt werden wird und dass Gott jede Träne trocknen wird. Aber das ist noch nicht. Und das ist die Zeit des Wartens, in der wir leben. Und das ist auch eine Zeit, wo sicherlich auch Ungeduld oder Geduld eine Rolle spielt. Und Geduld, denke ich, das ist so für mich die positive Kraft in dieser Zeit, egal um was es jetzt geht. Wenn ich auf was Positives warte, dann macht mich Ungeduld trotzdem fertig irgendwie. Dann will ich es unbedingt haben. Das ist bestimmt noch mal angenehmer, wie wenn man wirklich in einer Notsituation ist. Aber trotzdem hilft einem da genauso Geduld, wie es einem auch helfen wird, wenn man eben in Situationen steckt, in denen man so schnell wie möglich raus will. Aber man aus irgendeinem Grund nicht rauskommt und es halt noch Zeit braucht oder die Lösung erst noch auf einen zukommt. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Das ist ein Adventstext sozusagen, wo es auch um das Kommen des Herrn angeht und auch um die Geduld, steht in Jakobus 5, 7 bis 11. Und ich lese ihn euch vor in der Neuen Leben Bibelübersetzung. Liebe Brüder, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig noch nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Auch ihr müsst geduldig sein und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, könnte man jetzt ergänzen, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbilder für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Amen. Hier heißt es, wir sollen geduldig sein für die Zeit, wo wir auf das Kommen Jesu wartet. Und das ist eben nicht nur die Zeit, wo Jakobus jetzt gelebt hat, sondern wir wissen, wir warten immer noch drauf. Das betrifft uns. Da spielt Geduld eine große Rolle wohl. Deshalb habe ich mal geguckt, was denn Geduld, so woher das eigentlich kommt. Und da habe ich in der Wuppertaler Studienbibel, haben sie das ein bisschen ausgelegt vom Hebräisch, also vom Alten Testament her jetzt, was denn da dahinter steckt, hinter dem Geduld. Und das Hebräische ist oft so eine bildhafte Sprache. Und da spricht man auch davon, den Atem zu verlängern. Das ist so ein Bild, was dahinter steckt, hinter Geduld. Und ich habe mir dann gleich überlegt, ich komme ja vom Sport, vom Ausdauersport, wenn ich kurzatmig werde, dann lässt die Kondition nach, dann lässt die Kraft nach, so, dann komme ich nicht mehr ans Ziel. Ich muss gucken, dass ich einen guten Rhythmus habe, in dem ich gut atmen kann und dann kann ich lang laufen. Das wäre die sportliche Seite. Kurzatmigkeit erlebe ich aber auch bei Menschen, die aggressiv werden. Und leider erlebe ich das auch bei mir. Nicht nur bei Menschen um mich herum. Dann merke ich, dann wird die Sprache plötzlich schneller, aggressiver, überschlägt sich. Das ist auch eine Art von Kurzatmigkeit. Und so ist auch das andere Bild im Hebräischen, was Geduld umschreibt, heißt, den Ausbruch des Zorns zu verzögern. Also eben nicht den Zorn, den man in sich spürt, gleich rauszulassen, sondern erstmal vielleicht selber für sich zu ertragen und zurückzuhalten, um eben anderen nicht zu schaden. Ist jetzt die Frage, wie werde ich geduldig? Und das ist wirklich eine persönliche Frage, die ich mir immer wieder ausstelle. So. Und der erste Vers heißt ja in dem Text, wo wir gelesen haben, liebe Brüder und Schwestern, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Habt Geduld, das klingt für mich so wie so ein Besitz, den ich halt habe. Es gibt halt geduldige Menschen und es gibt ungeduldige Menschen. Manchmal erlebe ich mich auch so, manchmal habe ich Geduld, bis mir der Kragen platzt. Dann habe ich sie halt nicht mehr. Irgendwie erlebe ich mich da nicht so, wie ich das abrufbar habe, auch wenn ich es gerne hätte. Ich wäre manchmal gern geduldiger mit meinen Kindern. Und sie schaffen es aber dann, über die Grenze rauszugehen und meine Geduld ist weg. Ich merke, Geduld ist irgendwie nicht nur eine Kopfsache, wo ich mir vornehmen kann, sondern es hat irgendwie echt was zu tun mit meinem ganzen Sein. Ich habe festgestellt, bei meinen Kindern hat natürlich mit Lebenswandel zu tun. Nicht mit dem von meinen Kindern, sondern mit dem von mir. Wie gut ist mein Nervenkostüm gerade aufgestellt? Wenn es gut aufgestellt ist, dann kann ich geduldiger sein, wie wenn ich sowieso schon irgendwie Druck auf dem Kessel habe und dann reicht eine Kleinigkeit und ich gehe hoch. Also es hat mit mir zu tun, mit meiner Lebenswandel, aber auch mit meiner Persönlichkeit, denke ich. Manche Sachen triggern mich schneller an wie andere. Auch das. Und dann merke ich, das ist vielschichtig, das ist so ein Gepräge, dass ich kann mich nicht so schnell von links nach rechts drehen. Wie werde ich geduldig? Als ich weiterguckt habe, so Bibel und Kommentare und so weiter, habe ich festgestellt, Geduld ist eine Eigenschaft Gottes. Und das fand ich schon mal entlastend. Geduld, das ist eigentlich was Göttliches. Und vielleicht ist es deshalb auch nicht so für uns Menschen in jeder Situation lebbar. Wir kennen es aus Galater 5,22, da wird Geduld als eine Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Der Heilige Geist, das ist Gott, Gott in uns, Jesus in uns. Jesus schenkt uns der Heilige Geist. So eine Beziehung mit Gott, dass Gott in uns lebt, wenn wir Jesus annehmen. Und das wissen wir. Und da heißt es, die Geduld ist eine Frucht von dieser Beziehung, von diesem Heiligen Geist in uns. Also kommt sie nicht in erster Linie aus uns, sondern sie kommt eben aus Gott. Es ist eine Eigenschaft Gottes. Ein Schlüsselvers, wo so diese Eigenschaft Gottes beschreibt, ist nach der Wuppertaler Studienbibel 2. Mose 34, 6. Den habe ich euch auch mal mitgebracht. Da stellt sich Gott Mose vor mit folgendem Satz. Also er geht in seiner Herrlichkeit an Mose vorüber. Mose darf nur aus dem Felsspalte heraus ihm hinterher gucken. Und während er vorbeigeht, spricht Gott eben diese Worte, indem er sich selber vorstellt. Und er sagt, da heißt es, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Da beschreibt er diese Geduld, die Gott hat. Interessant ist, und da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug ins Alte Testament, ist dieser Kontext, in dem das eigentlich steht. Weil da habe ich festgestellt, das hat ganz viel mit Geduld und Ungeduld zu tun. Das ist nämlich, nachdem Mose die 10 Gebote von Gott auf dem Berg empfangen hat, wo Gott selber die Gebote aufgeschrieben hat, das wurde Bund zwischen Volk Gottes und Gott selber schließen sollte. Die Verhaltensweise, die göttlich sind aus seiner Sicht. Wo das alles aufgeschrieben hatte, kriegt Mose von Gott auf dem Berg schon gesagt, was das Volk untermacht. Nämlich von dem Volk aus gesehen, war Mose viel zu lange auf dem Berg. Sie wussten nicht, hat er überhaupt überlebt oder was. Und da scheint wohl Ungeduld eine Rolle gespielt zu haben. Und aus der Ungeduld heraus haben sie Aaron, der stellvertretende Führer oder wie auch immer, haben sie beauftragt, du musst jetzt was machen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, wir machen uns unseren eigenen Gott oder ein Abbild von Gott, ein Kalb. Und das beten wir an. Wir brauchen jetzt jemand, was Handfestes, einen Gott zum Greifen. Weil der Gott, der lebendig ist und den Mose uns führt, der ist weit weg. Der sitzt mit Mose auf dem Berg und kümmert sich nicht um uns, wie auch immer. Und diese Ungeduld hat sie zu diesem goldenen Kalb getrieben. Und sie haben ein ganz wichtiges Gebot Gottes dadurch gebrochen. Nämlich, dass sie sich kein Bild von Gott machen sollte, dass sie eben Gott selber anbeten sollte und nicht irgendetwas von Gott oder so, oder was sie Gott zuschreibt. Und das wird Mose eben auf dem Berg, das sagt Gott ihm, was da unten gerade passiert. Und Gott sagt, hey, ich vernichte das Volk. Und interessant ist dann, dass Mose mit Gott spricht und einsteht für das Volk und sagt, hey, lass dein Zorn nicht raus. Mit anderen Worten könnte man sagen, sei geduldig mit dem Volk. Du kannst sie jetzt nicht umbringen, nachdem du sie nach Ägypten geführt hast und so weiter. Und Gott lässt sich drauf ein, auf das Rede von Mose. Mose geht vom Berg runter und jetzt kommt das Entscheidende. Also Mose fordert Geduld bei Gott. Er kommt runter aus dem Berg, sieht das Singen von dem Dings, was er eigentlich schon gehört und gewusst hat. Und was macht er? Er zerschmettert die 10 Gebote, die Gott selber geschrieben hat. Das fand ich interessant. Derjenige, der so, sag ich mal, vom Schreibtisch auf dem Heiligen Berg um Geduld wirben kann für andere, kommt runter und den packt es plötzlich der Zorn. Und er ist dann derjenige, der eigentlich das, wo Gott gesagt hat, lass das bloß und kümmert dich um das Volk. Und Gott sagt, ja klar, mache ich, wohin schmeißt. Und wo die 10 Gebote zerschmettert. Und ich habe mir auch überlegt, das ist auch so was, gell? Das ist ja von Gott geschrieben. Das wird zweimal geschrieben, dass das Gott selber geschrieben hat. Was zerstört er denn eigentlich Mose in seiner Ungeduld als geistlicher Leiter? Er zerstört das, was Gott gemacht hat und was Gott eigentlich vorhat. Und dann geht die Geschichte aber weiter, dass Gott, dann kommen sie wieder ins Gespräch, das heißt, es wie ein Freund redet Mose mit Gott oder Gott mit Mose und Gott schreibt die Gebote neu. Er baut das wieder auf, was Mose in seiner Ungeduld zerstört hat. Und dann sagt er zwar als Strafe, dass er nicht mehr mit dem Volk direkt mitziehen will, aber selbst das, dann kommt Mose wieder in die Verhandlungsposition, wo er wieder fürs Volk einsteht. Und das Resultat ist, dass Gott eben mit Mose geht, dass er das eben macht. Und natürlich ist das jetzt theologisch die Frage, ist Gott dann wirklich geduldig? Er zeigt ja Ungeduld Mose gegenüber. Er sagt ja, er vernichtet das Volk und so. Ist dann Mose derjenige, der Gott hier zur Geduld treibt? Und ich glaube, das ist es nicht. Sondern ich glaube, dass Gott von vornherein geduldig ist. Das ist so meine Auslegung der Geschichte. Ich glaube, dass Gott manchmal sich so verhält, was er eigentlich nicht innerlich wirklich tun will und vorhat, so wie Jesus mal an seine Jünger am See vorbeiläuft und sich so stellt, wie er vorbeilaufen will und die Jünger sagen, hey, bleib hier, komm rein ins Boot, wie auch immer. Ich glaube, da macht es manchmal, dass Mose selber einfach die Geduld Gottes lernt. Denn ich glaube, in dem Moment, wo er lernt, was eigentlich Ungeduld ist, was eigentlich der Zorn auch ist, den Gott hat, den lernt er, wo er auch herabsteigt. In diesem Gefühl der Ungeduld, in dem man es wirklich sieht, was Sache ist, und dann darauf zu verzichten, das ist nämlich dann eigentlich die Geduld. Und ich glaube, durch das nimmt der Mose da mit rein in den ganzen Prozess. Wenn Gott von vornherein gesagt hätte, mache ich nicht, dann glaube ich, wäre die ganze Dynamik und die Spannung, in dem eigentlich Geduld gefragt ist, nämlich gerade in dem, wo Widerspruch da ist, wo was nicht so läuft, wie man es will, das wird Mose, glaube ich, gar nicht so mitkriegen, was in Gottes Herz los ist. Gott öffnet Mose sein Herz und das ist auch der Text, den wir da haben. Er ist geduldig, aber er möchte auch, dass wir quasi in seine Gefühlswelt mit reinkommen und die gleiche Geduld einnehmen, wie er sie hat. Wie werde ich also geduldig? Kommen wir zum Text zurück. Liebe Brüder, habt Geduld, was? Während ihr auf die Wiederkunft des Herrn wartet. Habt Geduld, das ist der erste Teil des Verses, wo wir da haben. Der zweite Teil ist ein bildlicher Vergleich, der uns vielleicht ein bisschen mehr reinnimmt, wie mir geduldig werdet. Ein Beispiel. Und da heißt es, denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Geduldig darauf zu warten, wie ein Bauer auf die Ernte wartet. Das verkörpert Geduld. Das soll veranschaulichen, in welcher Art und Weise mir geduldig sein sollet. Und das ist der erste Punkt, der mir da aufgefallen ist, das ist der Blick eben von mir weg und der Blick über mich hinaus letztlich, weil das ist das, was der Bauer macht. Der Bauer der sät, kann erst aussehen im Frühling, wenn der erste Regen kam. Oder damals war es zumindest so, ohne Bewässerungsanlage, wenn der Boden eben weich genug ist. Da muss er einfach drauf warten. Davor hat es nichts gebracht. Selbst wenn er Wolle hätte, geht es halt nicht. Und gleichzeitig muss er dann warten, dass eben die Frucht genügend Wasser kriegt hat, genügend Sonne und so weiter, bis sie reif ist. Er muss warten. Und dieses Warten besteht darin, indem er auch eben guckt, welche Zeit haben wir, indem er das Wetter beobachtet, indem er eben von seiner eigentlichen Tätigkeit erstmal drüber rausschaut, was ist eigentlich jetzt zur Zeit dran. Saatgut hat er schon in der Tasche, er könnte sofort loslegen, aber wenn es die Zeit nicht ist, dann klappt es nicht. Der richtige Zeitpunkt spielt eine Rolle. Und dann eben auch, dass wir lernen, mit dem umzugehen, was wir nicht ändern können. Denn das kommt bei den Bauern ja auch vor. Er kann ja das Wetter nicht beeinflussen, auch wenn er es vielleicht gern würde. Er muss damit lernen, Ruhe zu bewahren, wenn der Regen mal länger ausbleibt. Weil es einfach nichts bringt, wenn er da jetzt verrückt dreht und einfach trotzdem sät oder irgendwas macht. Es bringt nichts. Und dieses damit umgehen zu lernen, dass mit den Dingen, die wir nicht ändern können, das hat auch damit zu tun, mit unserer eigenen Grenze, die zu akzeptieren, die uns gesetzt sind von außen. Und unangenehm ist es natürlich, wenn einem die Grenze gesetzt ist durch Krankheit, durch Dinge, wo wirklich so sind, dass man sie gern möglichst schnell ändern will. Aber in dem Moment, wo man merkt, es bringt nichts, dann ist trotzdem die Frage, kann ich es im Moment annehmen, akzeptieren, mein beste Weg draus machen, den es gibt in der Situation. Der nächste Punkt ist, dass die Quelle der Geduld außerhalb von unseren Umständen liegt letztlich. Das, dass es regnet, dass das Wetter so ist, dass er säen kann, das ist eben außerhalb von dem, wie der Ist-Zustand im Moment ist. Das weiß er nicht. Das ist in der Zukunft, das kann kommen und sofort kann er loslegen. Aber er kann nicht von dem, wie es im Moment ist, drauf schließen, wie es morgen sein wird. Sondern er muss einfach den morgigen Tag abwarten und muss gucken, ob dort die Zeit ist, wo er säen kann. Und das ist eben auch die Quelle. Das ist das Entscheidende, liegt außerhalb von uns selbst. Und das haben wir eben auch schon gehabt, wenn die Geduld eine Gabe Gottes ist oder eine Frucht des Heiligen Geistes, dann ist das nichts, was ich in mir suchen kann, sondern was ich in ihm finden kann. Im Heiligen Geist, in der Beziehung zu ihm. Und wenn da die Rede ist von Frucht, finde ich auch interessant, dann ist auch klar, das ist ein Wachstumsprozess. Das ist eben auch nicht so was, dass er sagt, hier hast du eine Portion Geduld. Sondern das ist was wächst. Und ich denke vielleicht ähnlich, wie es bei Mose war, der durch seine Ungeduld Geduld Gottes auch kennengelernt hat. Denn mich, dass er gemerkt hat, ich würde das, was ich eigentlich von Gott verlange, selber gar nicht vollbringen in meiner Menschlichkeit. Ich habe die Gesetzestafeln zerschmettert. Aber Gott hält sein Wort. Der bleibt treu, wenn er es gesagt hat. Und das muss er lernen, dass Gott anders ist und geduldiger ist wie er selber. Und ich denke, ich muss es lernen und ihr müsst es lernen, dass Gott auch geduldiger ist mit mir, wie ich vielleicht selber mit mir. Und dass er geduldiger ist mit anderen Menschen, wie ich vielleicht selber mit anderen Menschen bin. Das ist eine ganz andere Kategorie, weil es eben Gottes Wesen ist. In dem Text ist die Zuversicht Gottes eine Quelle der Geduld, kann man sagen. Weil das ist ja nur eine Veranschaulichung mit dem Bauer und so weiter. Sondern er sagt, habt Geduld, weil der Herr kommt. Das ist die Zuversicht. Jesus kommt. Das ist das, was uns prägen darf. Und Zuversicht ist was Positives. Ein Bauer wird nur in seine Arbeit investieren, wenn er weiß, das Saatgut ist gut und die Frucht, die ist das, was ich unbedingt haben will am Ende des Tages. Ich will das anpflanzen. Ich will Weinbauer werden, weil ich so gern Wein trinke. Keine Ahnung. Wenn diese Motivation nicht da wäre, dann würde er seine Arbeit schlampig tun oder gar nicht tun. Also es muss immer irgendwas sein, was wirklich erstrebenswert ist, wo wir sagen, da geht unser Herz auf. Und das ist Zuversicht letztlich. Und Jakobus sagt, wir sollen eben zuversichtlich sein, weil der Herr kommt. Und er sagt es zu einer Gemeinde, die unter Verfolgung gelebt hat. Deshalb bringt er auch Beispiele, wie die Propheten, die gelitten haben, wie Hiob, der leidet. Und er sagt, guckt auf das, was kommt und nicht auf das, was ist. Und das, was kommt, ist eben Jesus. Und das ist nicht das Weltende. Das denke ich auch. Manchmal hat man so Angst, wenn der Herr kommt. da kommen bestimmte ganz viel unangenehme Dinge auch, ohne Frage. Aber es kommt der Herr. Es kommt die vollkommene Liebe auf uns zu. Das ist der Fokus. Nicht das, was dazwischen irgendwie abläuft und wo Corona sicherlich ein Teil davon ist. Und ich glaube, diese Zuversicht, das lässt letztlich auch geduldig sein. Denn wenn ich nicht mehr so zuversichtlich bin oder so, dann bin ich auch ungeduldig und denke, aber bringt doch alles nichts und dann mache ich halt mein Ding. Dann bin ich so, wie das Volk Israel drauf war, mit dem goldenen Kalb. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das fand ich ganz anschaulich. Das ist ein Baum. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Baum. Der steht jetzt sogar in Israel, ich glaube in der Wüste in Negev oder so war es. Der ist grün, alles andere drumherum ist lebensfeindlich, unwirklich. Und weshalb ist er grün, ist die Frage. Das ist eine Akazie, und das wusste ich auch nicht, bevor ich mich schlau gemacht habe. Die ist ein Tiefenbohrer, sagt man. Die hat Weltrekord oder wie auch immer von der längsten Wurzeln. Das ist eine Pflanze, also der Rekord ist wohl bei 80 Meter, wo die in die Tiefe geht. Und das finde ich richtig krass. Wenn man das sich mal vorstellt, da ist eigentlich das Sichtbare, ist eigentlich das Kleinste von der Akazie. Und wieso bohrt sie so tief? Weil dort Wasser zu finden ist, selbst in der Wüste. Und ich finde, das ist so ein tolles Bild. Ich glaube, wir Christen sind eigentlich sowas wie so eine Akazie. Wir haben unsere Wurzeln tiefer wie in dem, was uns umgibt. Und deshalb können wir plötzlich vielleicht auch einen Kontrast bilden zu dem, was uns umgibt. Da kann es sein, dass wir saftig im Schlamassel stehen, aber im positiven Sinn. Saftig grün, sodass die Leute sagen, hey, das ist irgendwie anders. Normal müsste ein verdorrter Baum stehen. Die Frage ist, woher hole ich meine Energie? Hole ich sie von der Oberfläche, von dem Sichtbaren, von dem, was mir umgibt, oder eben von dem Unsichtbaren, Verborgenen? Hole ich sie aus meiner Not? Das klingt jetzt blöd. Wird niemand wahrscheinlich sagen, ich ziehe meine Energie aus der Not, die mich umgibt. Weil Not ist ja was, was man abweisen will. Aber ich glaube, oft machen wir es wirklich trotzdem. Wir fangen an zu jammern und reden mit allen möglichen Leuten über das, was so schrecklich ist in unserem Leben und merken nicht, dass das ist auch eine Art Energie, die wir in uns aufnehmen, aber eine destruktive, zerstörende Energie. Das ist so, wie wenn die Akazie an der Oberfläche die Fühler ausstreckt und kein Wasser findet und sie wird eingehen. Das ist die Energie, die wir dann einziehen oder uns reinholen. Und es ist natürlich klar, also Not ist Not. Da, wo kein Wasser ist, ist kein Wasser. Wir brauchen das nicht mal verleugnen. Das ist so. Wenn die Situation bescheiden ist, ist sie bescheiden. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir andere Wurzeln haben. Dass wir tiefer gehen dürfen. Oder ich hole meine Energie aus dem Umfeld. Menschen, die mich umgeben. Wenn mir einer quer läuft, dann geht es mir schlecht. So, das ist auch was, wo man uns wahrscheinlich nicht aussuchen will, weil niemand will schlecht gehen, niemand will destruktive Energie in sich aufnehmen, aber ich glaube, das passiert. In dem Moment, wo wir nur im Sichtbaren bleiben und nicht unsere Fühler zum Unsichtbaren hinausstrecken. Und dann ist Ärger und Frust einfach auch vorprogrammiert. Und das ist das Interessante, finde ich jetzt auch in dieser Corona-Krise. Die ist wirklich unangenehm und ich glaube, es gibt keiner, der sagt hier, ich finde das jetzt mal richtig genial. Vielleicht gibt es wenige, die sagen, endlich mal zu Hause bleiben, mit der Tüte Chips auf dem Sofa, wie auch immer. Aber ich kenne sie eigentlich nicht, außer vom Werbespot. Das ist für jeden unangenehm. Aber richtig unangenehm wird es in dem Moment, wo wir unserer Ungeduld Raum geben. Weil dann wird es richtig destruktiv. Dann zerstören wir uns in diesem, was uns alles drumherum schon lebensfeindlich ist, noch selber. Und ich glaube, das passiert. Das passiert in dem Moment, wo man nur noch dem Frust freien Lauf gibt. Ich glaube, wir dürfen in die Tiefe gehen. Und in die Tiefe, das heißt letztlich in die Verborgenheit, da wo Jesus regiert. Einerseits kann man sagen, es ist stille Kämmerchen, wo niemand reinguckt, wo ich einfach meine Beziehung mit Jesus lebe. Aber ich glaube auch unsere geistliche Gemeinschaft, dass es jetzt echt eine Zeit ist, wo man die einfach auch vertiefen müsste. Mit den Leuten um uns herum, die auch tiefe Wurzeln haben. weil wir uns gegenseitig einfach dann auch stärken. Und ich glaube, deshalb steht auch in diesem Kontext von Jakobus in einer anderen Drucksituation, wie es wir jetzt von der Corona haben, wo Verfolgung eine Rolle spielt und so weiter. Aber da kommt es, dass es heißt, ärgert euch nicht übereinander, Brüder oder Schwestern. Ist ja interessant, dass es da kommt. Ich glaube, das kommt da ganz bewusst, weil das auch was ist, was uns Energie raubt, die wir eigentlich für die Tiefe brauchen. In Hebräer 6, Vers 19 ist ein schönes Bild für das, wie das eigentlich aussieht. So die Wurzeln im Verborgenen, sage ich jetzt mal, da heißt es in Hebräer 6, 19, auch im Zusammenhang mit Geduld und Zuversicht. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele, die reicht hinter den Vorhang des Himmels bis ins Innerste des Heiligtums Gottes. Und dann heißt es, und in diesem Allerheiligsten, da ist Jesus. Das ist das Bild vom Tempel, wo zwischen unheilig und heilig und im Allerheiligsten getrennt wird. Und Jesus ist bereits in dem Allerheiligsten. Er ist da, wo nur Gott, wo kein Tod regiert, wo Gott pur ist, seine Liebe vollkommen ist. Aber wir sind es nicht, das sagt uns dieser Text auch. Wir sind es nicht, aber wir haben durch Jesus so einen Anker da rein. Und das ist eben der Heilige Geist. Das ist eben diese, in das Verborgene, in das, wo kein Mensch sehen kann. Wenn es richtig gut läuft, dann können andere um uns herum, wie bei der Akazie, sehen, dass unsere Blätter plötzlich trotzdem grün sind, obwohl wir eigentlich in der Wüste stehen und in einer Situation, wo alle anderen den Kopf in den Sand stecken würden. Das ist vielleicht ein anderes Bild für Geduld, wo man auch manchmal kennt, für eine falsche Geduld, dass man denkt, das ist so Vogel-Strauß-Taktik, sagt man, wobei man dem Tier wohl Unrecht antut, weil das gar nicht macht. Aber da sagt man, da steckt der Kopf in den Sand und alles, blendet alles um einen herum um und guckt, dass man durchkommt. Das ist nicht gemeint. Sondern ich glaube, das, was hier mit Geduld gemeint ist, ist ein Ertragen dessen, was im Moment total nicht so ist, wie sich Gott vorstellt, weil wir eine Kraftquelle haben und einen Vorgeschmack des Himmels bereits jetzt und weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Weil wir wissen, dass das eine Übergangssituation ist. Ich habe mich daran erinnert, wie ich als Schüler meine Schulzeit hinter mich gebracht habe, die ich vielleicht auch eher so wie eine Wüstenzeit gesehen habe, hier und da. Und mir hat das Wochenende sehr viel geholfen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich aufs Wochenende gefreut und dann lief es gleich auch in der Schule besser. Ich glaube, das bewirkt was, wenn du deinen Fokus auf das legst, was positiv, was Gottes Liebe ausmacht, was er Positives vorhat und dass er auch in seiner Liebe vollkommen kommen wird. Das macht was mit uns. Und wir warten auf das Kommen Jesu, jetzt in der Zeit. Das heißt, steht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung kommt. Die Erlösung ist auf dem Weg. Ich habe mal gelesen, für Christen ist eigentlich der kommende Tag ein guter Tag. Und das stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Weil der kommende Tag ein Tag näher an dem ist, dass Jesus kommt in Vollkommenheit und jede Träne abwischen wird. Für uns ist der kommende Tag ein guter Tag. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir echt, dass du da bist, Herr. Und ich danke dir, dass du auch unsere Ungeduld kennst. Ja, so wie du Mose herausgefordert hast, Herr. Auch durch das, ja, wie du deine Ungeduld ihm gezeigt hast, erstmal, Herr, und ihn da reingenommen hast in dieses Spannungsfeld. Jesus, du kennst unsere Ungeduld. Du weißt, wie wir menschlich schneller hinwerfen, wie dranbleiben. Und ich danke dir aber echt für den Heiligen Geist, Herr, dass du uns den gegeben hast, dass du uns einen Anker gibst in deine vollkommene Welt hinein, Herr. Und du siehst jetzt, wo einfach unsere Wurzeln verstopft sind, wo wir vielleicht auch zu stark uns destruktive Kräfte ausgesetzt haben. Und ja, ich bete echt, Herr, dass du jetzt die Lobpreiszeit nützt, die Wurzeln wieder tief zu graben, Herr. Dass wir echt erleben, selbst da, wo Dinge schwer sind und schwierig zu ertragen, dass sie nicht an dir vorbeilaufen und dass du letztlich kommst und erlöst. Und dass auch da, wo wie bei dem Hiob wirklich ganz viel Schlamassel ist, du das letzte Wort hast und du barmherzig und gnädig bist und das wirklich über dem Leben steht, von denen Geschwister, denen es echt dreckig geht, Herr. Und wo ich auch menschlich in der Oberfläche jetzt keine Lösung sehe, aber du hast die Lösung, Herr. Und wir legen uns in deine Hand und betet echt, dass du uns geduldig machst und uns wirklich zu solchen Akazien machst in einer Zeit, wo viel Trockenheit ist und viel Destruktivität. Amen.